Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es ist eine heikle Frage. Soll es eine Bescheinigung geben, die dokumentiert, dass man gegen das neuartige Coronavirus immun ist und so vielleicht Vorteile in Pandemiezeiten hätte? Der Deutsche Ethikrat hat zum Corona-Immunitätsnachweis heute ein einstimmiges Votum abgegeben.
Der Deutsche Ethikrat rät derzeit von der Einführung einer Immunitätsbescheinigung ab, angesichts des medizinisch-naturwissenschaftlichen Sachstandes und der vielen Unsicherheit.
Die Details zur Empfehlung des Deutschen Ethikrates stellen wir vor. Und wir sprechen außerdem über den Stand und die Möglichkeiten der Antikörpertherapie bei Covid-19. Zu Beginn aber widmen wir uns dem Zustand des Ökosystems Ostsee. Wie gesund ist das Meer zwischen Mittel-Nord- und Osteuropa? Dieser Frage sind Forschende des Resilienzzentrums der Universität Stockholm nachgegangen. Grundlage ihrer Analyse ist der Baltic Health Index. Mit diesem Index soll erfasst werden, wo es dem Binnenmeer gut geht und wo schlecht und wie die einzelnen Umweltfaktoren zusammenspielen und sich gegenseitig beeinflussen. Leiter des Projektes ist Thorsten Blenkner, der am Resilienzzentrum der Uni Stockholm arbeitet und den ich heute Mittag gefragt habe, wie er den allgemeinen Zustand der Ostsee auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet.
Von 0 bis 100 ist der allgemeine Gesundheitszustand der Ostsee bei 67. Nun muss man dazu aber sagen, dass 100 nicht die Traum-Ostsee vor 150 Jahren oder so ist, sondern 100 ist wirklich das tatsächliche minimale Managementziel, was zum Beispiel in der EU-Rahmenrichtlinie für einzelne Ziele auch aufgestellt worden ist.
Wie muss man dann diese Zahl 100, die ja sozusagen das Managementziel, wie Sie es gesagt haben, beschreiben, bewerten? Was heißt das? Wie würde der Zustand der Ostsee dann aussehen?
Der Zustand der Ostsee würde aussehen, dass man normal fischen kann, nachhaltig natürlich fischen kann, dass aber die Fischbestände erholt sind, dass weniger Blaualgenblüten im Sommer vorhanden sind, dass man am Ufer zum Teil Seegraswiesen hat. So will das zum Beispiel aussehen.
Was misst dieser Baltic Health Index BHI eigentlich genau?
Ja, also er misst 9 gesellschaftliche Ziele, unter anderem der küstennahe Fischbestand, die Biodiversität, also die Artenvielfalt, das Kohlenstoffsenkenpotenzial, dann der Gehalt des sauberen Wassers, also wie viele Giftstoffe sind dort enthalten, Nährstoffe oder auch Plastik, die Fischerei, menschliche Lebensgrundlagen und wirtschaftliche Bedingungen der Anrainerstaaten, besondere Arten, charismatische Arten, die wir toll finden, marine Schutzgebiete sowie Tourismus.
Gehen wir mal in die detaillierte Analyse dieses Index. Welche Werte sind erhöht und machen Ihnen besondere Sorge?
Da sind natürlich erstmal die klassischen Probleme, die auch oft in den Medien immer genannt werden. Das ist die Artenvielfalt, das ist die Überdüngung der Meere und auch der Fischbestand, Dorsch zum Beispiel in der Ostsee. Aber was wir eben auch gefunden haben, dass gerade neuartige Giftstoffe, die zum Beispiel in Funktionstextilien wie wetterfeste Jacken oder UV-Filter verwendet werden, dass die immer noch nicht erfasst werden im Wasser. Und da wissen wir nicht genau, wie der Zustand eigentlich ist. Zudem macht man noch folgende Sorgen, dass bestimmte Gebiete wurden ausgelegt als marine Schutzgebiete. Da fehlt aber bei einigen noch ein Managementplan. Das heißt, da wird nicht weiter nachgesteuert. Das ist zwar auf dem Weg, aber das sind so die Probleme, würde ich sagen.
Und welche Werte, würden Sie sagen, bei diesem Index haben sich stabilisiert und sind wieder im Normalbereich?
Also im Normalbereich ist ja eigentlich 100. Wir haben in den ganzen Werten fast keinen Wert mit 100. Aber die normalisierten Werte sind, würde ich sagen, der küstennahe Fischbestand, besonders im Norden. Der hat sich ganz gut erholt zum Beispiel.
Sie haben angeführt die 9 Faktoren, die in diesen Index eingehen, die dabei berücksichtigt werden. Wie kann man die einzeln berechnen, kategorisieren und dann sozusagen zu einem Index zusammenführen? Wie funktioniert sowas?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Uns war halt wichtig, es gibt ja sehr viele solche Gutachten, die sehr spezifisch sind, zum Beispiel nur auf Fisch oder nur auf Überdüngung zum Beispiel. Uns war es daran gelegen, die Komplexität des Binnenmeeres darzustellen. Und deswegen wollten wir so möglichst viele kategorisieren, Faktoren mit einbauen. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, dass für jedes Ziel, was ich eben genannt habe, haben wir Daten genommen, die frei verfügbar sind, haben oft, wenn es da welche schon gab, Managementziele eingebaut und haben dann den Ist-Zustand und den Soll-Zustand oder auch die Zukunftsprognose berechnet. Das Gesamte ist komplett auf unserer Homepage sichtbar. Das heißt, wie das berechnet wurde, mit welchem Code. Wir wollten das komplett transparent behalten.
Nun ist die Ostsee ja ein riesiges Binnenmeer. Also kann der Zustand in einem Teil dieses Binnenmeers komplett anders sein als in einem anderen? Also die Variabilität ist doch sehr unterschiedlich. Wie berücksichtigt man die?
Wir haben die gesamte Ostsee in 42 räumliche Units, Gebiete eingeteilt und für jedes dieser 42 die Sachen berechnet. Und so haben wir dann diese Komplexität oder die räumliche Veränderung oder Variabilität mit eingebaut.
Und inwieweit ist dieser Baltic Health Index eine Art Instrument, mit dem man erkennen kann, welche Auswirkungen beispielsweise Veränderungen in einem Teilaspekt für die Gesamtsituation der Ostsee ergeben?
Ja, also uns war wichtig, wie ich schon sagte, die Komplexität einzubauen. Und deswegen wollten wir über diesen Ist und den Zukunftsprognose, können wir sozusagen über diese 42 Gebiete, räumlichen Gebiete feststellen, welcher Wert tendiert zu einem negativen Wert. Und können daher sozusagen bestimmte Gebiete als Managementpriorität zeigen. Zum Beispiel bei einem Gebiet ist Überdüngung nach wie vor noch ein Problem, bei einem anderen Gebiet zum Beispiel Seegraswiesen für die Kohlenstoffspeicherung. Uns war halt wichtig, dass wir immer den Gesamtblick im Auge behalten, also immer das gesamte System mit den vielen verschiedenen Faktoren. Denn man kann für eine komplexe Ostsee, wie sie halt mit den vielen Faktoren halt bestimmt wird, eben keine einfache Lösung haben. Man muss eine adaptive Managementlösung erreichen.
Kann man mit diesem Index eigentlich wirklich so eine Art Stellschraube auch darstellen, was es beispielsweise heißt, wenn Kläranlagen in St. Petersburg ökologischer werden oder wenn in Finnland die Agrarflächen anders bearbeitet werden, dass man da wirklich sieht, wenn diese oder jene Maßnahmen getroffen werden, hat das folgende Auswirkungen auf das Gesamtsystem Ostsee?
Ja, das ist das Tolle bei diesem Index. Der ist eben sehr flexibel, auch räumlich. Das heißt, man kann diesen Index nehmen für eine bestimmte Bucht, meinetwegen im Gulf of Finland oder eine kleinere Bucht, und kann sozusagen Messungen nehmen, die dort vor Ort getätigt worden sind, in diesen Index einbauen. Und wenn dann zur gleichen Zeit zum Beispiel die Nährstoffreduzierung stattfindet über Kläranlagen oder im Landwirtschaftsbereich sich Sachen tun, dann kann man den Index nehmen und über die Zeit messen, inwieweit sich der gesamte Index, der gesamte Bereich, der Gesundheitszustand des betreffenden Gebietes sich verbessert oder verschlechtert.
67 von 100 Punkten. Der Zustand der Ostsee ist durchwachsen, sagt Thorsten Blenkner vom Resilienzzentrum der Universität Stockholm über den heute vorgestellten Baltic Health Index. Wer gegen Coronaviren immun ist, könnte das ja mit einem Immunitätsnachweis dokumentieren. Kritiker warnen, da es noch keinen Impfstoff gibt, kann man Immunität nur durch Krankheit selbst erwerben. Was aber, wenn sich manche deshalb bewusst anstecken, um eben immun zu werden? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte deshalb den Ethikrat im Frühjahr um eine Stellungnahme gebeten und der hat heute einen Corona-Immunitätsnachweis derzeit klar abgelegt. Gundula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
Mindestens für den Moment spricht sich der Deutsche Ethikrat gegen einen Immunitätsausweis mit staatlichem Segen aus. Noch könne ein solches Papier nicht sinnvoll eingesetzt werden, denn, so zählte die Vorsitzende des Gremiums Alena Büchs auf, noch wisse man zu wenig.
Es geht eben nicht nur um die Antikörper und wie die so verlaufen, wie lange Menschen nach durchstandener Erkrankung Antikörper haben, ob sie dann dieses Immungedächtnis haben, dass sie wieder geschützt sind, ob es eine Kreuzimmunität gibt, eine Hintergrundimmunität und so weiter und so fort, sondern dass wir eventuell auch noch neue Testverfahren werden entwickeln müssen.
Einstimmig raten die 26 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen. Außerdem, der Umgang mit Antikörpertests solle reguliert werden.
Das ist nämlich unser aller Sorge, dass wir im Moment da so eine fast an Scharlatanerie grenzende Angebotsvielfalt von Antikörpertests haben, bei denen zum Teil völlig unklar ist, welche Qualität sie haben.
Und die Forschung in Deutschland solle besser koordiniert werden.
Und das ist sehr wichtig, das ist nicht trivial, dass nicht auf Länderebene so ein bisschen hier und da zu Antikörpern, Immunität und Infektiosität geforscht wird, sondern dass wir da eine breite, deutschlandweite Forschungskampagne auflegen.
Was aber, wenn später einmal klare Aussagen möglich sind? Darüber, ob ein Immunitätsausweis dann sinnvoll ist, konnte man sich nicht einigen.
Hier nun wurde klar, dass diese Frage im Rat bis zum Schluss so kontrovers blieb, dass wir uns entschlossen haben, hierzu keine Kompromissposition zu erarbeiten.
Und so schlägt die eine Hälfte vor, Bescheinigungen zwar zu nutzen, das aber schrittweise, wobei die Folgen beobachtet werden sollen. Und
die Evidenzlage wird auch, wenn sie sich verbessert, doch so liquide, wackelig, wenn man so sagen, sein, dass man die Gültigkeit von solchen Nachweisen begrenzen muss. Das heißt, wir reden einer befristeten Erteilung des Wort.
Referiert für diese Gruppe der Wissenschaftsethiker Karl Friedrich Gehtmann. Grundrechtseinschränkungen müssten verhältnismäßig sein. Der Ausweis könne sinnvoll sein.
Beispielsweise, wenn es um die Wahrung von Interessen besonders vulnerabler Personengruppen geht, etwa Bewohner von Altenheimen, oder wenn es um die Ausübung von besonders risikobedrohten Berufen geht. Man denkt etwa an Heil- und Pflegeberufen, aber vielleicht auch an Polizei oder Feuerwehr.
Teile dieser Gruppe würden noch weitergehen. Die Gegenposition vertrat die Erkenntnistheoretikerin Judith Simon. Sie sieht, wie andere, die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft, die Gefahr, dass B- und Entlastungen ungerecht verteilt würden. Auch diese Gruppe will aber, dass der Zugang zum Beispiel zu Altenheimen erleichtert wird.
Hierfür ist allerdings keine staatliche Immunitätsbescheinigung erforderlich. Ausreichend wäre eine Vorschrift im Immunitätsschutzgesetz, mit der Ärzte ermächtigt würden, Nicht-Infektiosität für diese Personengruppen auf der Basis eines entweder hinreichend aktuellen PCR-Tests oder eines andererseits möglicherweise in Zukunft zur Verfügung stehenden hinreichend zuverlässigen Antikörpertests zu bescheinigen.
Und so nähern sich selbst die gegensätzlichen Positionen an.
Derzeit keine Ausweispflicht. Der Deutsche Ethikrat lehnt eine Corona-Immunitätsbescheinigung ab. Das war Gundula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Die Zahl der SARS-CoV-2-Infektionen steigt. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch wieder mehr Menschen an Covid-19 erkranken. Und damit rückt die Therapie wieder in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Zum Beispiel mit künstlich hergestellten Antikörpern, die das neuartige Coronavirus am Eindringen in Zellen hindern könnte. Erprobt wird auch die Plasmatherapie, das heißt die Infusion von Blutplasma von Menschen, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 überstanden haben. Wie groß das Potenzial dieser verschiedenen Ansätze ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, erst einmal, wie funktionieren denn diese unterschiedlichen Verfahren genau?
Ja, also bei der Antikörpertherapie, da borgt man sich im Grunde das Immunsystem eines anderen Menschen aus. Normalerweise läuft das ja so, es gibt eine Infektion, der Körper bildet dann passende Antikörper und am Ende wird die Person hoffentlich gesund. Aber natürlich sind die Antikörper noch eine ganze Weile weiter im Blut und die kann man nutzen. Deshalb gibt es weltweit und auch in Deutschland Studien, da wird ehemaligen Covid-19-Patienten Blut abgenommen. Die Spendenbereitschaft ist groß, sagt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin. Und aus diesem Blut, da entfernt man die Zellen, denn die Antikörper, die sind im Plasma. Das Plasma ist eine klare Flüssigkeit, die kann man dann einem Akutkranken geben. Da muss man natürlich auf die Blutgruppe achten und so weiter. Aber theoretisch können dann die Antikörper des einen Menschen diesem anderen helfen, ebenfalls gesund zu werden. Das Konzept nennt sich passive Immunisierung und wurde auch schon bei der spanischen Grippe probiert und es scheint gewirkt zu haben.
Gibt es denn überhaupt schon Erfahrungen, ob diese passive Immunisierung nun auch bei Covid-19 funktioniert?
Das ist noch offen. Das Konzept ist ja einfach. Da haben auch viele Kliniken direkt losgelegt, ohne sich erst um Studiendesign oder Kontrollgruppen zu bemühen. Das macht eben klare Aussagen schwer. In den USA haben die Mayo-Kliniken die verfügbaren Daten ausgewertet. Da geht es um immerhin über 70.000 Patienten und da stellen sich zwei Dinge heraus. Erstens, die Plasmatherapie ist gut verträglich. Das ist schon mal was. Und zweitens, Patienten, die schnell behandelt wurden und die Spend mit besonders vielen Antikörpern bekommen haben, die hatten bessere Überlebenschancen. Und das deutet darauf hin, dass das tatsächlich funktioniert. Und das war dann auch für die Zulassungsbehörde FDA und für Donald Trump der Grund, hier eine Notfallzulassung zu ermöglichen. Ein eindeutiger Nachweis der Wirkung ist das aber nicht. Da laufen mehrere Studien, in Deutschland die CAPSID-Studie, in England der Recovery Trial. Ich habe danach gefragt, das wird noch ein paar Monate dauern, bis da wirklich Ergebnisse vorliegen. Eine ähnliche Studie in den Niederlanden wurde aber abgebrochen. Da hat sich nämlich herausgestellt, dass die Patienten, wenn sie ins Krankenhaus kamen, sowieso schon selbst so viele Antikörper gebildet hatten, wie in den Plasmaproben gewesen wären. Also unterm Strich, Plasmatherapie einfach umzusetzen, Nutzen ungewiss.
Aber man könnte bei dieser Therapieform ja ganz einfach skalieren, hochskalieren beispielsweise und konzentriert künstliche Antikörper geben. Was gibt es da für Erfahrungen und wie sieht das aus?
Genau, da arbeiten eine ganze Reihe von Pharmafirmen dran. Es gibt mehr als 70 Projekte im Moment. Im Grunde nehmen die Blutproben oder auch Biobanken mit menschlichen Antikörpern und gucken, welcher wirkt am effektivsten. Und diese Superantikörper, die werden dann per Gentechnik vermehrt. Das sind monoklonale Antikörper, die kennt man auch aus der Krebstherapie bei Rheuma und so weiter, eine etablierte Technik. Und Eli Lilly zum Beispiel und Regeneron haben schon mit Phase 3 Studien begonnen. Eli Lilly hat erste Ergebnisse mitgeteilt bei Patienten mit milden bis moderaten Symptomen. Da ist eine gewisse Wirksamkeit erkennbar. Da müssen nur etwa 2% der Patienten am Ende ins Krankenhaus. Bei der Kontrollgruppe waren 6%. Also das ist ein Effekt, aber nicht gerade brillant. Regeneron, die mischen gleich 2 monoklonale Antikörper, damit es keine Resistenten gibt. Und da gibt es auch eine große Studie, aber auch da liegen die Ergebnisse nicht vor.
Wie schätzen Sie es ein? Können diese Antikörper entscheidend die Covid-19-Therapien verbessern?
Das ist die Frage. Man muss erstmal die Wirksamkeit sehen, aber dann ist es so, das sind relativ teure Therapien. Auch die anderen monoklonalen Antikörper, das sind wirklich teure Medikamente. Und die Frage ist, ob sich das wirklich für einen breiten Einsatz lohnt bei Patienten mit milden Symptomen. Und deshalb gibt es noch eine weitere Strategie, die setzt darauf, nicht diesen Antikörper zu produzieren, wie per Biotechnik, sondern praktisch nur das Gen dafür in den Muskel zu spritzen. Dann würden die Muskelzellen diese Arbeit übernehmen, den Antikörper zu produzieren. Das wäre billiger, würde auch eine längere Wirksamkeit ermöglichen. Dieses Konzept der DNA-kodierten Antikörper, das ist neu. Da gibt es erste Studien bei Zika und Influenza, die werden jetzt eben auch für Covid-19 konstruiert. Da heißt es abwarten, das könnte noch spannend werden. Unterm Strich muss man sagen, Antikörper sind vielleicht ein Element unter vielen für die Covid-19-Therapie und sie werden vor allem in der Frühphase der Erkrankung eingesetzt werden bei schweren Verläufen. Da nützt das nichts mehr. Dann ist ja gar nicht mehr das Virus krankheitstreibend, sondern die Entzündungsreaktion im Körper und da können diese Antikörper nichts ausrichten.
Künstlicher Schub für das Immunsystem. Mein Kollege Volkert Wildermuth über den Stand der Antikörpertherapie bei Covid-19. Und wir machen weiter mit Michael Stang hier im Studio. Der hat die Wissenschaftsmeldungen des Tages.
Dass Sonnenwinde ähnlich wie bei den Polarlichtern auf der Erde auch Lichter auf anderen Himmelskörpern erzeugen können, berichtet ein Forschungsteam der Europäischen Weltraumbehörde ESA. Nach der Analyse von Daten der Rosetta-Mission ist klar, dass es beim Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko ebenfalls eine Aurora gibt, und zwar im ultravioletten Wellenlängenbereich, heißt es im Fachblatt Nature Astronomy. Dabei treffen von der Sonne kommende Elektronen auf das Gas um den hantelförmigen Himmelskörper und bringen diesen zum Leuchten. Da der Komet kein Magnetfeld wie die Erde besitzt, leuchtet das für menschliche Augen unsichtbare Aurora-Phänomen daher in Ultraviolett und somit diffuser als die Polarlichter auf der Erde.
Die EU-Kommission überarbeitet die Grenzwerte zur Krebsgefahr bei der Arbeit.
Zum Schutz vor Krebserkrankungen am Arbeitsplatz will die EU-Kommission die Grenzwerte für 3 weitere krebsverdächtige Stoffe einführen oder anpassen. Dazu gehört Acrylnitril, das in Klebstoffen und Lösungsmitteln vorkommt, dann die in vielen Industrie- und Konsumgütern vorhandenen Nickelverbindungen und Benzol, das unter anderem bei der Herstellung von Arzneimitteln und Kunststoffen verwendet wird und in Benzin enthalten ist. Von der Überarbeitung der EU-Richtlinie über Karzinogene und Mutagene würden mehr als 1,1 Millionen Arbeitnehmerinnen in mehreren Branchen profitieren, teilte die EU-Kommission heute in Brüssel mit. Arbeitgeber müssen laut der EU-Richtlinie sicherstellen, dass ihre Beschäftigten am Arbeitsplatz den verdächtigen Stoffen möglichst nicht ausgesetzt sind. Das Europäische Parlament und die EU-Staaten müssen dem Vorschlag noch zustimmen.
Die Polarstern macht sich auf den Heimweg.
Nach über einem Jahr in der Arktis hat das Forschungsschiff Polarstern seine Eisscholle verlassen und die Rückreise nach Deutschland angetreten. Das Schiff wird am 12. Oktober in seinem Heimathafen Bremerhaven erwartet, teilte das Alfred-Wegener-Institut mit. Die Polarstern war am 20. September 2019 vom norwegischen Tromsø Richtung Zentralarktis gestartet. In der Arktis driftete das Schiff mit einer riesigen Scholle, wo die WissenschaftlerInnen an Bord umfangreiche Messungen im Ozean, im Eis und in der Atmosphäre vornehmen konnten. Dadurch erhoffen sie sich neue Erkenntnisse über das Klimasystem der Erde. An der Arktis-Expedition waren mehr als 70 wissenschaftliche Institutionen aus fast 20 Ländern mit hunderten ForscherInnen beteiligt.
Zufall macht giftig.
Männchen der Sydney-Trichternetzspinne können mit ihren Kieferklauen sogar durch Schuhe beißen. Ohne eine entsprechende Behandlung kann das Toxin beim Menschen binnen weniger Stunden zum Tod durch Atem- und Kreislaufversagen führen. Bislang war unklar, wie und weshalb australische Trichternetzspinnen im Laufe der Evolution ein für Menschen derart extrem gefährliches Nervengift entwickelt haben. Dem ist nun ein Team der Universität von Queensland in Brisbane nachgegangen. Demnach richtet sich der tödlichste Bestandteil des Gifts, die sogenannten Delta-Hexa-Toxine, nicht primär gegen Beutetiere wie Insekten, sondern hat sich systematisch als Waffe gegen räuberische Wirbeltiere etabliert, heißt es im Fachblatt PNAS. Derartigen Feinden begegnen die Spinnenmännchen offenbar häufig bei ihrer Suche nach paarungswilligen Weibchen. Dass Menschen derart heftig auf das Spinnengift reagieren, sei letztlich ein evolutionärer Zufall, schlussfolgern die Studienautorinnen.
Der Bruterfolg der Weißstörche in diesem Jahr war eher verhalten.
Während der Bruterfolg der Weißstörche in Deutschland in diesem Jahr durchwachsen war, war die Brutsaison 2020 europaweit betrachtet unbefriedigend. Das geht aus den Zahlen der sogenannten Storchendörfer der Naturschutzstiftung Euronatur hervor. Die diesjährige Zählung von Brutpaaren und Flückenküken bestätigte in manchen Dörfern die Stagnation der Bestände. Vielerorts war es die schlechteste Brutsaison seit vielen Jahren. Dazu gehört auch Rühstedt in Brandenburg. Dort hätten 26 Storchenpaare in diesem Jahr einen Brutversuch gestartet. Insgesamt wurden aber nur 26 Küken großgezogen.
Archäologen haben in Ägypten weitere Sarkophage entdeckt.
Erst im vergangenen November hatte ein Archäologieteam in der bekannten Grabstätte Saqqara eine Grabkammer mit mehr als 75 Katzenstatuen und zahlreichen mumifizierten Tieren entdeckt. Bei weiteren Ausgrabungen dort kamen nun 27 Sarkophage zum Vorschein, deren Alter das Antikenministerium in Kairo mit rund 2500 Jahren angibt. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Särge komplett geschlossen sind und dass sie seit ihrem Begräbnis nicht geöffnet wurden. Die Ausgrabungen würden fortgeführt und es würden voraussichtlich noch weitere Geheimnisse enthüllt, hieß es in einer Mitteilung. Die Nekropole Saqqara liegt südlich von Kairo und zählt zu den bekanntesten Totenstätten des Wüstenstaates.
Sternzeit, 22. September. Ein Kugelsternhaufen der großen Magellanschen Wolke. Kugelförmige Sternhaufen zählten lange Zeit hindurch zu den ältesten Gebilden im Universum. Solche Ansammlungen von etlichen 10 bis hin zu mehreren 100.000 Sternen enthalten zumeist durchweg extrem alte Sterne, die auf vergleichsweise engem Raum zusammenstehen. Ursprünglich kannte man solche Sternansammlungen nur aus dem Umfeld unserer Milchstraße. Das allerdings war anfangs noch nicht klar, als der deutsche Amateurastronom Johann Abraham Ihle im August 1665 im Sternbild Schütze den ersten kugelförmigen Sternhaufen entdeckte. Ein Objekt, das heute die Bezeichnung Messier 22 trägt. Während im Messier-Katalog von 1784 nur etwa jeder vierte Eintrag auf einen Kugelsternhaufen verweist, gehört rund 100 Jahre später kaum noch jedes 60. Objekt zu dieser Klasse. Eines davon ist NGC 2209 und wurde am 8. Februar 1836 von John Herschel, dem Sohn des Uranus-Entdeckers Wilhelm Herschel, von Südafrika aus im Sternbild Tafelberg erstmals beobachtet und kartiert. Heute wissen wir, dass dieser Kugelsternhaufen zur großen Magellanschen Wolke gehört, einer kleinen Begleitgalaxie unserer Milchstraße in rund 160.000 Lichtjahren Entfernung. Mittlerweile kennt man Kugelsternhaufen auch bei vielen anderen Galaxien und nicht immer enthalten sie wirklich sehr alte Sterne. Wenn Galaxien zusammenstoßen, können auch zahlreiche neue Kugelsternhaufen entstehen.
Morgen berichten wir hier in Forschung aktuell vom EDV-Gerichtstag. Es geht um Forensik im Kampf gegen Kinderpornografie. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.